Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Von vielen kleinen, separaten Zielen hin zu einem gemeinsamen Ziel. So in etwa lässt sich die Quintessenz des neuen Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung umschreiben. Heute wurde das viel diskutierte Gesetz im Bundestag verabschiedet und ab jetzt, da schaut Deutschland beim Erreichen der Klimaziele aufs große Ganze. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir auf die Reise von US-Außenminister Blinken nach China. Bei dem dreitägigen Besuch hat der Minister unter anderem den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen und sich mit mahnenden Worten zur Beziehung zwischen China und Russland geäußert. Um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund. Hier geht es heute um die UNO in Afrika und die Frage, wie viel Kampf zu einer Friedensmission gehört. Diese und weitere Themen also bis 19 Uhr und wir beginnen mit einem Blick in die deutsche Klimapolitik. Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2. Das sind die Namen der letzten drei aktiven deutschen Atomkraftwerke. Die laufen zwar schon seit gut einem Jahr nicht mehr, sind aber aktuell wieder in aller Munde. Denn sie wurden zwar im Rahmen des bereits geplanten Atomausstiegs abgeschaltet, aber das finale Aus fand mitten in der Energiekrise statt, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst hatte. Und jetzt steht die Frage im Raum, ob Deutschland damals zu früh ausgestiegen ist und die Kraftwerke im Sinne der Energieversorgung länger am Netz hätte halten sollen. Das Magazin Cicero stellt sogar Manipulationsvorwürfe beim Atomausstieg in den Raum. Dazu gab es heute eine Sondersitzung im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke. Wie sie sich zu den Vorwürfen geäußert haben, weiß Ann-Kathrin Büsker.
Als sich im Februar 2022 abzeichnete, dass Russland die Ukraine angreifen könnte, dass die deutschen Gasspeicher fast leer sind und das Land in hohem Maße abhängig von russischem Gas ist, da habe man im Wirtschafts- und im Umweltministerium bereits begonnen nachzudenken, ob und wie eine Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke möglich sei. So stellte es der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck heute dar.
Die ganze Debatte ist von mir und von meinem Haus proaktiv geführt worden. Wir sind also auf die Atomkraftwerksbetreiber schon vor Kriegsbeginn zugegangen und haben gesagt, geht da noch was?
Die Antwort habe zunächst Nein gelautet, so Habeck. Er und seine grüne Kabinettskollegin Steffi Lemke sind durch Medienberichte in den Fokus geraten. In ihren Ministerien habe die politische Ebene Aussagen der Fachebene nicht angemessen gewichtet, weggelassen und damit den Entscheidungsprozess verzerrt.
Aus unserer Sicht war das doch eine deutlich verzerrte Darstellung durch selektive Zitierung von Akten und Korrespondenzen,
erklärte dazu ein Sprecher des Umweltministeriums heute. Die Dokumente wurden daher auch den Mitgliedern der zuständigen Ausschüsse zur Prüfung vorgelegt. Man werde nun ganz genau hinschauen, so CDU-Klimaexperte Andreas Jung.
Wir fordern jetzt erstmal lückenlose Aufklärung. Wir haben jetzt ein Packen Papier bekommen, das konnten wir gar nicht lesen. Das ist erst zum Ausschuss, nicht vor dem Ausschuss gekommen. Da stehen Vorwürfe im Raum, die müssen aufgeklärt werden.
Sowohl Wirtschaftsminister Habeck als auch Umweltministerin Lemke wiesen in den Ausschuss-Sondersitzungen heute die Vorwürfe von politischer Einflussnahme zurück.
Das Umweltministerium ist als oberste Atomaufsicht der Sicherheit, der nuklearen Sicherheit unseres Landes verpflichtet,
erklärte die Umweltministerin. Und als solche haben die Fachebenen geprüft, welche Voraussetzungen auch für einen längeren Weiterbetrieb der AKW erfüllt sein müssten. Das Urteil der Zuständigen, das sei nicht sicher möglich. Dies floss in den gemeinsamen Prüfvermerk mit dem Wirtschaftsministerium ein, der Anfang März den Weiterbetrieb ablehnte. In internen Vermerken des BMWK waren Fragen von Preisgestaltung und Versorgungssicherheit hervorgehoben worden. Und genau die habe man an die Kraftwerksbetreiber weitergereicht, so Robert Habeck.
Der Punkt, der in dem Papier adressiert wurde, ist protokollarisch nachweisbar mit den Versorgungsbetreibern diskutiert worden.
Erst im Laufe der Monate habe sich gezeigt, dass doch noch Brennstoff für einen Streckbetrieb zur Verfügung stehen könnte. Die Debatte über eine Verlängerung der Laufzeiten hatte sich wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen und steigender Energiepreise immer weiter zugespitzt und mündete in den Streckbetrieb. Darauf wies auch die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer heute im Bundestag hin, wo das Thema teils emotional in mehrere andere Debatten einfloss.
Die Frage, diese Unterstellung, die Suggestivfrage, dass wir eben von vornherein schon festgestanden hätten, dass wir keine Laufzeitverlängerung wollen, das ist insofern schon falsch und auch nachweisbar falsch. Wie Sie ja vielleicht wissen, haben wir ja letztendlich das Atomgesetz geändert.
Eine Verlängerung über den April 2023 hinaus hätte den Kauf neuer Brennstäbe erfordert. Und, darauf weist das Umweltministerium in den internen Vermerken hin, die Meiler hätten die sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung durchlaufen müssen. Die Bundesregierung gab sich heute Mühe, das Thema abzuräumen. Angesichts der scharfen Rhetorik der Opposition kann allerdings bezweifelt werden, dass das gelungen ist.
Ann-Kathrin Büsker zu Manipulationsvorwürfen beim Atomausstieg. Und wieder ist ein Gesetz der Bundesregierung vor Gericht gelandet. Zumindest kurz. Gestern Abend stellte der CDU-Politiker Thomas Heilmann zusammen mit 4 weiteren Bundestagsabgeordneten einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht. Das Ziel? Die Abstimmung im Bundestag zum reformierten Klimaschutzgesetz verschieben. Doch das Gericht hat den Antrag abgelehnt, die Abstimmung fand wie geplant heute statt und dem Gesetz wurde zugestimmt. Mit den Änderungen sind aber weiterhin nicht alle einverstanden. Steffen Wurzel berichtet.
Keine Überraschungen am Mittag im Bundestag. Mit der Mehrheit der Regierungsparteien beschloss er die Reform des Klimaschutzgesetzes gegen die Opposition aus CDU, CSU, AfD und Linken. Und trotz diverser koalitionsinterner Differenzen beim Thema Klimaschutz bemühten sich SPD, Grüne und FDP heute demonstrativ um Einigkeit. Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, versuchte gleich zu Beginn der Bundestagsdebatte Kritikerinnen und Kritikern entgegenzutreten.
Wir schauen auf dauerhaft, langfristig sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Deswegen schaut das Klimaschutzgesetz in Zukunft nach vorne. Deswegen schauen wir darauf, ob die Regierung real genug langfristig dauerhaft wirksame Maßnahmen beschlossen hat, um die Klimaziele in den Jahren 2030 und 2040 einhalten zu können.
Deutschland muss, gesetzlich vorgeschrieben, seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 2/3 senken im Vergleich zum Jahr 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde bisher auf einzelne Sektoren geblickt, die Stromerzeugung, die Landwirtschaft und den Verkehrssektor etwa. Innerhalb der Sektoren gab es bisher bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden mussten. Weil im Bereich Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten fast kein CO2 eingespart wurde, hätte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nach bisherigem Stand einen Sofortaktionsplan vorlegen müssen, um den Ausstoß schnell zu drücken. Das Klimaschutzgesetz wurde jetzt aber so geändert, dass die Sektoren beim CO2-Ausstoß nicht mehr einzeln betrachtet werden müssen. Die Gesamtbilanz ist jetzt entscheidend. Ein Schlag ins Gesicht junger Menschen und zukünftiger Generationen, nannte das die Lobbyorganisation Deutsche Umwelthilfe. Das Klimaschutzbündnis Fridays for Future erklärte, die Bundesregierung mache sich lächerlich und gefährde die Zukunft. Auch der klimaschutzpolitische Sprecher der CDU, Andreas Jung, kritisierte, Deutschlands Klimaschutzbemühungen würden mit der Reform verwässert. Er warf den Grünen vor, unredlich zu sein und grüne Prinzipien über Bord zu werfen.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Die 3 Ampelparteien verteidigten die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes heute immer wieder mit 2 Argumenten. Erstens ändere sich an der geplanten CO2-Einsparung unterm Strich nichts. Und zweitens brauche es eben mehr Flexibilität. Der Klimapolitiker der SPD Matthias Miersch sagte,
das haben wir im Heizungsgesetz gesehen, wo wir gesagt haben, wir reißen eben nicht funktionierende Heizungen raus, sondern wir machen eine kommunale Wärmeplanung, wir machen ein Förderprogramm und Bürgerinnen und Bürger können sich darauf einstellen. Und deswegen brauchen wir die Flexibilität der Sektoren untereinander, die wir jetzt herstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der klimapolitische Sprecher der AfD-Fraktion Carsten Hilse leugnete heute im Plenum erneut den menschengemachten Klimawandel und verbreitete Verschwörungstheorien.
Es geht den grünen Kommunisten und allen, die ihnen hinterherhecheln, also keineswegs um die Rettung der Umwelt oder der Erde. Es geht um Profitinteressen der Auftraggeber. Es geht darum, die deutsche Wirtschaft auszuradieren, um sie ein für alle Male als Konkurrenten auf dem Weltmarkt loszuwerden.
Auch die Linke stimmte heute mit Nein. Parteichefin Janine Wissler sprach von einem schwarzen Tag für den Klimaschutz.
Der Bundestag hat heute die Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Dazu war das der Bericht von Steffen Wurzel. Und wir bleiben noch weiter im Bundestag, denn dort ging heute noch eine weitere Reform über die Bühne. Und auch hier geht es um Klimaschutz bzw. um die Energiewende. Das Parlament hat das sogenannte Solarpaket 1 beschlossen. Und das ist besonders für all diejenigen interessant, die Solaranlagen auf dem Dach oder Balkon anbringen wollen. Denn das soll in Zukunft weniger kompliziert sein. Katharina Hamberger mit den Details.
80% der Energieversorgung soll bis 2030 über Erneuerbare gedeckt werden. Eine wichtige Säule, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Solarenergie. Um deren Ausbau voranzubringen, setzt die Ampel unter anderem auf die Maßnahmen aus dem heute beschlossenen sogenannten Solarpaket 1. Von einem Booster für die Erneuerbaren spricht Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.
Mit diesem Gesetz geben wir noch mal mehr Menschen die Möglichkeit, bei der Energiewende selbst mitzumachen. Davon profitieren Mieterinnen und Hausbesitzerinnen, Gewerbetreibende und Landwirtinnen.
So Verlinden. Konkret soll es zum Beispiel für Verbraucherinnen und Verbraucher einfacher werden, sogenannte Balkonkraftwerke anzumelden. Diese Mini-PV-Anlagen dürfen in Zukunft auch leistungsfähiger sein. Denn die Begrenzung auf 600 Voltampere wird nun auf 800 Voltampere bei einer installierten Leistung von bis zu 2 Kilowatt erhöht. Außerdem dürfen alte, nicht digitale Stromzähler zumindest übergangsweise weiterverwendet werden. In Mehrfamilienhäusern soll es in Zukunft einfacher werden, den über eine Solaranlage erzeugten Strom an die Mieter und Mieterinnen weiterzugeben. Zudem wird die Förderung für große Dachanlagen auf Gewerbegebäuden erhöht. Sie steigt bei einer Leistung von mehr als 40 Kilowatt um 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Angestrebt wird auch, dass mehr Freiflächen für Solarparks genutzt werden. Dafür wird die förderfähige Maximalleistung von 20 auf 50 Megawatt erhöht. Deutlich stärker genutzt werden sollen versiegelte Flächen wie Parkplätze. Auch die sogenannte Agri-PV, also Solarkraftwerke auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, soll ausgebaut werden. Mit diesem Solarpaket bereite man einem Hochlauf der Solarindustrie in Deutschland und in der EU den Boden, meint Konrad Stockmeier, FDP. Es sei wunderbar, dass es aus der Industrie bereits Signale gebe,
dass dieses Solarpaket jetzt Geschäftsmodelle hervorrufen wird, in denen wir nochmal ganz anders auch dezentral in der ganzen Weite dieses Landes und in Europa in der Energieversorgung unabhängig werden.
So der liberale Stockmeier. Er betonte aber auch, das Ziel aus Sicht seiner Partei sei eine förderfreie Energieversorgung. Dieses sei noch nicht erreicht. Nina Scheer, SPD, nennt das Solarpaket eine enorme Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Jedoch kommt auch sie nicht ohne ein Aber aus.
Weiter Vorsorge dafür treffen, dass uns die heimische Solarwirtschaft nicht verloren geht. Und ich bedauere zutiefst, dass wir das bisher nicht gesetzlich hinbekommen haben. Ich begrüße, dass wir im Entschließungsantrag eine Ausformulierung dazu haben.
So Scheer, der Entschließungsantrag enthält insgesamt 21 Prüfaufträge, zu denen der Bundestag die Bundesregierung auffordert. Was noch einmal deutlich macht, dass dieses Paket keine einfache Geburt war. Debattiert worden war vorab unter anderem über einen sogenannten Resilienzbonus für die Solarindustrie hierzulande. Diesen forderte vor allem der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, konnte sich aber nicht durchsetzen. Kritik daran, dass dieser nun nicht kommt, äußerte unter anderem die Gruppe der Linken. Die AfD wiederum machte deutlich, dass sie eine Abkehr von der Selbstversorgung mit Strom, zum Beispiel durch Balkonkraftwerke, will. Von der Union wiederum hieß es, man erkenne die Vorteile für die Solarbranche an, bezeichnete aber gleichzeitig das Verfahren hin zu dem Paket als defizitär. Zudem, so Andreas Lenz, CSU, prognostiziere er, dass es eine Korrekturnovelle des Gesetzes brauchen werde.
Weil nämlich handwerkliche Fehler wieder feststellbar sind, das hat sich in der Anhörung schon ganz klar herausgestellt. Fristen passen nicht zusammen, vieles ist unzureichend und es zeigt sich doch auch allein schon an Ihrem Entschließungsantrag mit 21 Punkten, die Sie selber gerne noch geändert hätten, meine Damen und Herren.
So der christsoziale Lenz.
Katharina Hamberger über das Solarpaket 1, dem heute Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben. Und das Solarpaket und auch die heute verabschiedete Reform des Klimaschutzgesetzes sind Thema in den Deutschlandfunk-Kommentaren. Beides zusammen kommentiert von Lothar Lenz, zu hören hier im Programm ab 19.05 Uhr. Und von der deutschen Klimapolitik kommen wir jetzt zur deutschen Verteidigungspolitik. Bundesverteidigungsminister Pistorius war heute in Paris bei seinem französischen Amtskollegen zu Besuch. Der Grund: der Kampfpanzer der Zukunft. Denn den wollen Deutschland und Frankreich gemeinsam entwickeln. Die Verteidigungsminister haben dafür heute eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Am Ende soll ein hochmodernes Landkampfsystem stehen. Julia Borotta berichtet.
Ja, merci bien, cher Sébastien. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui ici à Paris.
Boris Pistorius war gekommen, um die deutsch-französische Achse zu preisen. In flüssigem Französisch machte er deutlich, Frankreich und Deutschland wollen bei der europäischen Verteidigung im Gleichschritt gehen und haben große Ambitionen. Das Kampfpanzersystem Main Ground Combat System MGCS stehe genau dafür.
Es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können, autonomes, taktisches Navigieren. robuste Cloud und der Umgebung und eine resiliente, digitalisierte Automatisierung und künstliche Intelligenz wird natürlich ebenfalls dazu beitragen, dass wir mit MGCS einen deutlichen qualitativen Fähigkeitsvorsprung für die Landes- und Bündnisverteidigung erreichen.
Sein Partner, der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, sagte es so.
Non pas tellement le char du futur, mais le futur du char.
Es geht nicht so sehr um den Panzer der Zukunft, sondern um die Zukunft des Panzers. Der Kern dieser Absichtserklärung ist, dass wir 2040 einen gemeinsamen Panzer haben. Denn wir haben im Großen und Ganzen die gleichen Gegner und müssen gemeinsam trainieren. Der Schwung, den beide Minister heute zur Schau stellten, rührte vielleicht auch aus der Erleichterung, dieses schwierige Projekt endlich auf die Schiene gesetzt zu haben. Das hat zwei Gründe, erklärt Verteidigungsforscher Gaspard Schnitzler vom IRIS-Institut. Zum einen seien die beteiligten deutschen und französischen Unternehmen Rheinmetall und KNDS auf manchen Feldern nicht nur Partner, sondern auch Konkurrenten. Zum anderen, so Schnitzler, waren sich die Armeen und damit die Regierungen zunächst nicht einig. Die operationellen Bedürfnisse und der Zeitplan sind unterschiedlich. Frankreich braucht den Panzer recht früh. Der Leclerc geht 2030, 2035 außer Betrieb. Deutschland dagegen mit seinem modernisierten Leopard kann bis 2040, 2045 warten. Nun will man also an einem Strang ziehen. Gleich zweimal bezog sich Pistorius auf die Europarede Emmanuel Macrons gestern an der Sorbonne-Universität. Die deutsch-französische Achse trage eine besondere Verantwortung und gebe die Dynamik vor.
Aber ich will es auch deutlich sagen, es ist auch Ausdruck dessen, was der französische Präsident in seiner kürzlich gehaltenen Rede zum Ausdruck gebracht hat. Wir brauchen ein europäisches Verständnis für Rüstungsindustrie. Also die besten Lösungen am besten aus Europa.
Man werde sich sicher weitere Partner mit ins Boot holen, etwa Polen, erklärte Pistorius. Ende des Jahres soll der endgültige Vertrag fertig sein. 2025 dann sollen die Parlamente über das Projekt abstimmen, damit der Panzer, so das Ziel, 2040 einsatzbereit ist.
Informationen von Julia Borutta. Vergangene Woche war noch Bundeskanzler Olaf Scholz in China zu Besuch. Diese Woche folgte dann US-Außenminister Blinken. Und während bei dem Besuch des Kanzlers besonders wirtschaftliche Themen im Vordergrund standen, hatte der US-amerikanische Außenminister ein anderes Thema prominent platziert: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn China steht Russland nahe, soll laut Blinken den russischen Verteidigungssektor unterstützen. Wie die chinesische Führung auf die Vorwürfe bei dem Besuch reagiert hat, fasst Benjamin Eisel zusammen.
Nach dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China wird einmal mehr deutlich, wie weit die beiden Länder in vielen Punkten auseinanderliegen. Thema Nummer 1: Russlands Krieg in der Ukraine. Er habe in seinen Gesprächen noch einmal die ernsthafte Sorge zum Ausdruck gebracht, dass China den Aggressor mit Gütern beliefert, die das Land in seinem Angriffskrieg unterstützen, so Blinken am Abend in Peking.
China is the top supplier of machine tools.
China ist der Hauptlieferant von Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik und Zellulosenitrat, was für die Herstellung von Munition, Raketentreibstoffen und anderen Dual-Use-Gütern von entscheidender Bedeutung ist, mit denen Moskau seine Rüstungsindustrie ausbaut. Diese produziert Raketen, Drohnen, Panzer und andere Waffen, die Präsident Putin nutzt, um ein souveränes Land zu überfallen, das Stromnetz und andere zivile Infrastruktur zu zerstören und unschuldige Kinder, Frauen und Männer zu töten. Chinas Führung streitet zwar ab, dass sie sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, nach Russland liefert. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die Führung in Moskau den Krieg gegen die Ukraine nur weiterführen kann, weil sie China als Handels- und strategischen Partner an ihrer Seite weiß. Der US-Außenminister traf sich am dritten und letzten Tag seiner China-Reise mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Gesprächen. Zuvor hatte Blinken 5,5 Stunden mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi verhandelt. Dabei betonten beide, wie wichtig es sei, miteinander zu sprechen. Allgemein stabilisierten sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, sagte Wang Yi. Gleichzeitig versuchten die USA, China zu unterdrücken, und die Länder stünden vor der Frage, ob sie ihre Beziehungen weiter verbesserten oder zu einer Abwärtsspirale zurückkehren wollten, so der chinesische Außenminister. Neben Russlands Krieg in der Ukraine gibt es viele weitere Streitpunkte. Die US-Unterstützung für die demokratisch regierte Insel Taiwan, die Chinas Führung für sich beansprucht. Menschenrechtsverletzungen Chinas, die die USA offen kritisieren. Und auch in der Wirtschaft gibt es Streit, zum Beispiel wegen chinesischen Überkapazitäten. Die USA werfen China vor, die Weltmärkte mit subventionierten Billigprodukten zu überschwemmen, vor allem im Bereich E-Autos und grüne Technologien. China streitet das ab, wie andere Vorwürfe auch. Immerhin, Blinken sagte, beim Thema Fentanyl habe es Fortschritte gegeben. Die USA beschuldigen chinesische Produzenten des Schmerzmedikaments, mit Lieferungen nach Amerika die Drogenkrise in den USA zu verschlimmern.
Benjamin Eisel über den Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken in China, bei dem Russlands Krieg gegen die Ukraine im Fokus stand. Und wir bleiben thematisch noch weiter bei der Ukraine, denn seit dieser Woche ist es offiziell. Auch der US-Senat hat einem neuen Hilfspaket für die Ukraine zugestimmt und damit den Weg für 61 Milliarden US-Dollar freigemacht. Mit finanzieller Unterstützung ist es aber noch nicht getan, denn die Ukraine benötigt dringend mehr Ausrüstung. Besonders Flugabwehrsysteme hatte der ukrainische Präsident Zelensky in letzter Zeit immer wieder gefordert. Welche Luftabwehr bereitgestellt werden könnte und vor allem auch wie, das berät heute die Rammstein-Unterstützergruppe bei einem virtuellen Treffen. Die Gruppe ist US-geführt und dementsprechend hatte heute beim Beginn um 14 Uhr erstmal der US-Verteidigungsminister Austin das Wort. Das Treffen läuft zur aktuellen Stunde noch. Klaus Remme berichtet.
Auf den Tag genau vor 2 Jahren traf sich die Ukraine-Kontaktgruppe zum ersten Mal. Im deutschen Rammstein trafen sich Vertreter von inzwischen über 50 Staaten, um ihre Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin konzidierte heute die aktuell schwierige Lage an der Front, verwies aber auch mit Stolz auf die bisherige Unterstützung. Über 70 Flugabwehrsysteme mittlerer bis großer Reichweite, Tausende von Raketen, 3000 gepanzerte Fahrzeuge, darunter mehr als 800 Kampfpanzer, seien geliefert worden. Wir wissen, wie schwer ihr es habt, und ihr sollt wissen, dass wir nach wie vor hinter euch stehen, so Austin in Richtung Ukraine.
We know the burden that you all carry, and you should know that all of us have your back. We still do.
Aus Anlass des Jahrestags war der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet. Er dankte für die Unterstützung, sagte aber auch, durch die Verzögerung der aktuellen Milliardenhilfe aus Washington habe Russland die Initiative übernehmen können. Dennoch, so versicherte Zelensky,
we can still now not only stabilize the front, but also move forward, achieving our Ukrainian goals in the war.
Wir können die Lage nicht nur stabilisieren, sondern sind immer noch in der Lage, unsere Kriegsziele zu erreichen. Die Ukraine benötige dringend weitreichende Marschflugkörper, Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, mindestens 7, so Zelensky, und die seit langer Zeit fehlende Artilleriemunition Kaliber 155 mm.
This is not just about the arms supply. You are deciding the fate of the world.
Es gehe nicht nur um Waffenlieferungen, es werde über das Schicksal der Welt entschieden, mahnte Zelensky. Zusätzliche Hilfe sei auf dem Weg, kündigte Austin an. Er verwies auf die tschechische Munitionsinitiative, ein weiteres Patriot-System aus Deutschland und ein Hilfspaket im Wert von 620 Millionen Euro aus Großbritannien, das bisher größte der Briten. Washington werde eine weitere Milliarde Dollar für Waffen zur Verfügung stellen, ergänzte Lloyd Austin, denn
if Ukraine fell under Putin's boot, Europe would fall under Putin's shadow.
Würde die Ukraine unter den Stiefel Putins geraten, stünde Europa in seinem Schatten. Noch dauern die Beratungen an. Doch weitere Patriot-Systeme sind bisher nicht in Sicht. Griechenland sieht sich offenbar nicht imstande, aus eigenen Beständen abzugeben. Spanien will allenfalls Patriot-Geschosse zur Verfügung stellen, nicht ein System als Ganzes.
Die Rammstein-Unterstützergruppe berät heute über mehr Luftabwehr für die Ukraine. Dazu der Bericht von Klaus Remme. Und die Unterstützung für die Ukraine war heute auch Thema bei einem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Mario Kubina.
Die beiden sind sich einig. Deutschland leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es um die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff geht. Das haben Kanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Nachmittag in Berlin deutlich gemacht. Als Beispiel nannte Scholz die Lieferung eines weiteren Patriot-Systems, mit dem ukrainische Städte vor Raketenangriffen geschützt werden können.
Ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, viele unserer Freunde in Europa zu bitten, dass sie auch in ihren Beständen noch mal gucken, ob es nicht irgendwie gehen kann, dass sie auch in dieser Hinsicht noch etwas tun um die Luftverteidigung der Ukraine zu unterstützen.
Ein Beispiel, dem die anderen NATO-Länder folgen sollten, findet Stoltenberg. Überhaupt hat der NATO-Generalsekretär viel Lob nach Berlin mitgebracht.
Your historic and very important Zeitenwende has led to major increases in defense spending.
Die Politik der Zeitenwende und mehr Verteidigungsausgaben, das geht nach Ansicht von Stoltenberg in die richtige Richtung. Mit Blick auf mutmaßliche Anschlagspläne pro-russischer Saboteure stellte er fest, solche Taten würden den Westen nicht davon abhalten, die Ukraine auch in Zukunft zu unterstützen.
Mario Kubina zum heutigen Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und wir bleiben noch weiter bei der von Russland angegriffenen Ukraine. Denn während es bei den heutigen Beratungen der Rammstein-Gruppe um militärische Unterstützung geht, ging es heute bei einer Ukraine-Unterstützerkonferenz in Berlin um den Wiederaufbau des Landes. Deutschland und die Ukraine wollen hier eng zusammenarbeiten, unter anderem mit einer gemeinsamen Fachkräfteinitiative. Die hat heute Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze vorgestellt. Georg Schwarte berichtet.
Jeden Tag Raketen und Drohnen, jeden Tag heulen Sirenen, jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Makeyev, steht am Morgen neben der deutschen Entwicklungsministerin Schulze und sagt dennoch, fast trotzig, wir bauen das alles wieder auf.
Und in der Tat können wir nicht warten, bis der Krieg vorbei ist. Wir müssen schon heute wieder aufbauen. Wiederaufbau beginnt jetzt. Das ist ein Motto von allem, was wir mit Frau Ministerin gemacht haben und vorbereitet haben.
Aber 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen entweder an der Front, sind Binnenflüchtlinge oder ins Ausland geflohen. Es fehlen eben nicht nur Waffen, es fehlen auch Fachkräfte, sagt die Entwicklungsministerin Svenja Schulze.
Ohne Fachkräfte wird der Wiederaufbau sehr, sehr schwierig werden. Und es fehlt einfach an Ärztinnen und Ärzten, an Psychologen, Dachdeckern, Heizungsinstallateuren, Elektrikerinnen, Ingenieure, Architektinnen. Also die Liste der Leute, die gebraucht werden, die ist wirklich lang.
Und deshalb hat Schulze heute in Berlin Verbände und Organisationen zusammengetrommelt, um für das geschundene Land bis zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am 11. und 12. Juni hier in Berlin eine Fachkräfteinitiative für die Ukraine ins Leben zu rufen. Motto:
Russland kann mit Bomben Stromleitungen und Gebäude zerstören. Und das tun sie leider auch immer wieder. Aber das Wissen und die Fähigkeiten, wie man Stromnetze und Häuser wieder aufbaut, das können sie eben nicht zerstören. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir eine internationale Fachkräfteinitiative für die Ukraine zusammenbringen. Eine Skills Alliance for Ukraine.
Allein im von Russland immer wieder heftig bombardierten Energiebereich gibt es schon jetzt Ausbildungserfolge. 8000 Fachkräfte seien geschult worden. Berufsschulen wurden aufgebaut. Der ukrainische Botschafter aber hat keine Illusionen. Der Wiederaufbau seines Landes werde 450 Milliarden Euro kosten, sagt er, und der Krieg tobe ja weiter. 20% seines Landes seien besetzt. Niemand wisse genau, wie dort die russischen Zerstörungen aussähen.
In Zeiten des Krieges gehört zu meinen Lieblingsredewendungen hier in Deutschland Kampf der verbundenen Waffen.
Soll heißen, die Ukraine braucht alle Hilfe. Alles greife ineinander, sagt Makeyev.
Es geht nicht nur um Waffen, nicht nur um Finanzierung, nicht nur um Generatoren für den Wiederaufbau, sondern in erster Linie geht es um Menschen.
Vor allem Frauen stehen vor der Herausforderung, neue Berufe zu lernen, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, weil viele Männer an der Front kämpfen. Die Fachkräfteinitiative soll da helfen, Ausbildungswege anbieten, vor allem vor Ort, aber auch in Deutschland. Niemand weiß heute, wann dieser Krieg endet, aber der ukrainische Botschafter Makeyev weiß zumindest eines: Der Wiederaufbau werde Jahre dauern.
Informationen von Georg Schwarte. Und zum Abschluss der Sendung blicken wir noch auf den ukrainischen Landwirtschaftsminister, der aktuell wegen Korruptionsverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Rebecca Barth.
Die Vorwürfe reichen Jahre zurück. Noch vor seiner Amtszeit als ukrainischer Landwirtschaftsminister soll Mykola Solski tausende staatliche Grundstücke mit über 2500 Hektar in den Besitz seines Unternehmens gebracht haben, so die Vorwürfe des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine. Jetzt hat das oberste Antikorruptionsgericht Untersuchungshaft angeordnet. Die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung begründete ihre Forderung unter anderem mit Fluchtgefahr. Landwirtschaftsminister Solski hat unterdessen seinen Rücktritt eingereicht und bestreitet die Vorwürfe. Niemand habe Geld genommen, es habe keine Korruption gegeben. Nach der Maidan-Revolution 2014 hat die Ukraine unabhängige Institutionen im Kampf gegen die weit verbreitete Korruption gegründet. Die spezielle Ermittlungsbehörde, die Staatsanwaltschaft und das Gericht gelten als große Errungenschaft im Vorgehen gegen einflussreiche Entscheidungsträger.
Der Bericht von Rebecca Barth. Und mit diesen Informationen enden die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.